auch sehr viele Mädels unglaublich viel Stress haben, sich selber Stress machen, weil sie so vielen Sachen gerecht werden müssen. Und dann gehen sie noch in irgendein Hit-Training oder stehen in der Früh auf, essen nichts, gehen 10 Kilometer laufen und wundern sich dann, dass sie halt einen Blähbauch haben. Wie auch, wenn der Körper in Stressphasen was anderes priorisiert als die Verdauung.
Rund 40% aller Deutschen sind regelmäßig von Darmproblemen betroffen. Von Blähbauch, Reizdarm, Durchfall. Aber wusstet ihr, dass sich der Darm auch mit unreiner Haut, Müdigkeit und manchmal sogar als Depressionen bemerkbar macht? Ich bin Annette und ihr hört den Podcast von Bunte Gesundheit, Wissen, was dir gut tut. Und ich habe heute Maria Maas zu Gast, die mir mehr zum Thema erzählt. Sie fühlte sich selbst jahrelang unwohl in ihrer Haut, bis sie ihre Ernährung und ihren Lebensstil komplett umstellte und Ernährungswissenschaft studierte. Heute ist sie eine erfolgreiche Food-Influencerin, Marias Kitchen Stories, und begeistert ihre Fans mit gesunden Rezepten, die darmfreundlich und wahnsinnig schön und lecker sind. Das kann man in ihrem ersten Kochbuch »I Got You« sehen, in dem Maria viele Fotos von den Rezepten teilt, ihre persönlichen Erfahrungen und die Rolle des Darmmikrobioms erklärt. Wenn ihr wissen wollt, warum gilt Mund macht Darm, wie Maria sagt, dann hört jetzt rein. Schön, dass du da bist, Maria.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Hallo.
Wie kamst du denn persönlich auf das Thema Darmgesundheit? Wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört. Durch die eigenen Probleme, was war da los?
Ja, also bei mir war das eine lange Bahn an Ups and Downs, bis ich eben überhaupt draufgekommen bin, dass der Darm mit meinen ganzen Problemen zusammenhängt. Das wusste ich am Anfang nicht. Und am Anfang war es eigentlich so, dass ich einfach nur einen sehr ungesunden Lebensstil hatte. Also es war in der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, wo ich ausgezogen bin aus dem Elternhaus, ja, einfach so mal leben wollte, keinen Sport gemacht habe, wirklich mich täglich ernährt habe von jetzt unübertrieben Würstchen, die einfach günstig waren im Supermarkt, dann Kebab, irgendeinem Fastfood, irgendeinem schnellen, also sehr nährstoffarmen Essen. Also das war also meine Ernährung und das hat sich dann natürlich wiedergespiegelt an meinem Gewicht. Damit habe ich mich super unwohl gefühlt und damit war mein Selbstbewusstsein, was sowieso schon nie sehr gut war, noch schlechter, als es jemals davor war. Meine Haut wurde schlechter. Dazu kam dann auch eben die Diagnose PCOS, die ich einmal bekommen habe beim Gynäkologen. Und das hat alles quasi nur schlimmer gemacht, weil mir wurde nur gesagt, ja, die Pille. Aber nichts wurde mir geraten im Sinne von Lebensstiländerung. Deswegen musste ich selber ran. Und es hat super lange gedauert. Dann kam zum Glück Corona. In der Corona-Zeit habe ich mich angefangen, ein bisschen mehr mit dem Thema Lebensstil zu beschäftigen. Habe mich in das Thema Ernährung reingelesen. Habe angefangen, viel mehr Sport zu machen, mich zu bewegen. Also einfach meine Routinen zu ändern, zu besseren Routinen. Wo ich dazu sagen muss, was zwanghaft wurde. Also bei mir war diese gesunde Ernährung, ich würde jetzt mal sagen, also jetzt würde ich sie als ungesund betrachten, aber damals war das halt diese fitnessgesunde Ernährung. Also sehr süßstofflastig, sehr proteinlastig, sehr viel Rohkost, sehr wenige gekochte Mahlzeiten. Und das hat sich dann natürlich an meiner Verdauung auch wieder bemerkbar gemacht, genauso wie auch bei dem ungesunden oder bei dem ungesunden Lebensstil, ungesünderen Lebensstil. Ja, und in meinem Studium der Ernährungswissenschaften bin ich dann durch einen Professor das erste Mal auf das Thema Darmgesundheit gestoßen. Habe ich dann in das Thema eingelesen, fand das super, super interessant. Ich fand allgemein auch mein Studium super interessant. Also ich habe da sehr gerne studiert und sehr viel studiert. Ich bin kaum rausgegangen, mich kaum mit Leuten getroffen. Ja, und da habe ich das erste Mal verstanden, dass meine ganzen Probleme auch mit dem Darm zusammenhängen.
Du hast dann rumprobiert mit Essen und eine neue Leidenschaft entdeckt. Was hast du denn als erstes anders gemacht? Also du hast wahrscheinlich erst mal frischer gekocht oder es hört sich ja an, als hättest du alles umgeworfen, wenn du vorher eben eher Würstchen gegessen hast, wahllos, ja, oder Toast oder so. Was war da der erste Schritt?
Also ich muss sagen, ich glaube, so eine Änderung so von 0 auf 100 wäre tatsächlich auch jetzt ungewöhnlich für mich. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ich das geschafft habe. Auch eigentlich, also ich finde es crazy, auch so im Nachhinein, auch in meinem Elternhaus. Ich bin in einem Haus mit 8 Personen, also ich war die 8. aufgewachsen mit meinen Großeltern. Meine Oma hat immer gekocht. Sie hat halt diese typische Hausmannskocht immer gekocht. Und ich habe mir einfach in meinen Kopf eingepflanzt, du ziehst das jetzt durch. Und deswegen habe ich es durchgezogen und habe dann mir aus dem Internet Rezepte rausgesucht, habe die halt dann einfach angefangen zu machen. Und mir war das dann egal, ob irgendwie gekocht wurde für die ganze Familie oder nicht. Ich habe es dann einfach gemacht.
Hm. Haben denn die anderen da nicht gesagt, was soll das? Und waren auch ein bisschen beleidigt? Also das ist ja auch zwiespältig, so für sich das durchzuziehen.
Also mit meiner Mama habe ich sehr viel geredet. Meine Mama ist auch sehr offen für neue Themen, neue Ideen. Also quasi alles, was wir Kinder machen wollten, hat sie eigentlich immer unterstützt, weil sie auch den Hintergrund dahinter kannte. Und bei mir kannte sie halt auch den Hintergrund, kannte meine Diagnose, kannte meine ganzen Probleme, die ich auch natürlich in meinem Kopf hatte und hat mich dabei unterstützt, dass ich das loswerde. Deswegen hat sie mich das machen lassen. Mein Papa auf der anderen Seite, der war dann eher so, der hat einfach nur Kommentare abgegeben, so von wegen, du isst schon wieder wie ein Hase und wieso isst du nicht das, was zu Hause gekocht wird. Dasselbe war auch die Oma, aber mir war das irgendwie, also bei mir ging das bei einem Ohr rein, beim anderen raus. Also ich habe das dann einfach gemacht und meine Geschwister, die haben sowieso nichts gesagt, denen war das ziemlich egal.
Ja. Okay, woran merke ich denn, dass mein Darm im Ungleichgewicht sein kann?
Also es gibt super viele verschiedene Sachen, weil der Darm mit allem in unserem Körper zusammenhängt. Also einmal macht sich natürlich bemerkbar an einem Blähbauch, an einer unregelmäßigen Verdauung, zu viel Durchfall, zu viel Verstopfung oder auch im Wechsel, also Verstopfung und Durchfall, Bauchschmerzen, Unwohlsein und dann natürlich auch so Sachen wie ständig krank zu sein ist nicht normal, weil 80% unseres Immunsystems im Darm sitzen. Hausprobleme wie zum Beispiel Akne, Ekzeme, Rosazea, Allergien, das alles hängt mit dem Darm zusammen. Dann natürlich auch Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Angststörungen. Ja, weil unser Darm auch mit unserem Gehirn unglaublich eng verbunden ist. Unser Darm hat auch sogar ein eigenes Nervensystem. Das ist aber auch ein Thema für sich.
Total.
Aber
ja, ein Riesenthema.
So zeigt sich das dann. Und da kann man auf jeden Fall sehr viel mit Ernährung machen. Tun.
Ja. Was sind denn die häufigsten Gründe für einen Blähbauch oder Reizdarm?
Also die häufigsten Gründe für einen Blähbauch kann man so auch nicht sagen. So was sind die häufigsten Gründe? Weil es gibt ja verschiedene Gründe. Es gibt ja einerseits Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder andere Entzündungen im Darm. Das sind dann wirklich Erkrankungen, die von einem Arzt bestätigt werden und die man auch sehr gut untersuchen kann. Und andererseits gibt es dann Gründe, wie zum Beispiel, dass das Nervensystem zu überempfindlich ist, dass man zu gestresst ist. Und da kann man natürlich auch einen Blähbauch bekommen, wenn man zum Beispiel Gemüse isst. Wenn man gestresst ist, dann kann der Darm das nicht gut verdauen. Und dann zeigt sich das in Form von Blähbauch zum Beispiel. Oder es kann sein, dass das Mikrobiom im Darm in Ungleichgewicht ist, dass die schlechten Bakterien überwiegen. Bakterien, für die davon noch nie was gehört haben, Bakterien sind gut für uns, Bakterien sind wichtig für uns. Unser ganzer Körper besteht aus mehr Bakterien als Zellen und wir brauchen diese Bakterien, um am Leben zu bleiben. Sie helfen uns quasi bei vielen Prozessen im Körper und die sind viel im Darm angesiedelt, aber auch in anderen Bereichen in unserem Körper, wie zum Beispiel im Mund, der Haut. Das nennt man das Mikrobiom. Und wenn die guten Bakterien überwiegen, dann ist es gut. Aber wenn die schlechten Bakterien überwiegen, dann ist es nicht gut. Und dann zeigt sich das in Form von zum Beispiel Blähbauch. Da kann man eben auch einen Blähbauch bekommen von was Gesundem. Dann kann ein Grund sein, ein durchlässiger Darm zum Beispiel. Unser Darm hat ja 3 verschiedene Barrieren. Und wenn diese Barrieren durchlässig sind, dann wird unser Immunsystem angegriffen. Auch zum Beispiel. Oder halt eben, dass man zu viele Ballaststoffe isst, zu viele sogenannte FODMAPs isst. Das sind fermentierbare Kohlenhydrate, die dann direkt in den Dickdarm wandern und von den Bakterien quasi fermentiert werden und da Gase entstehen. Oder dass die Motilität nicht gut funktioniert.
Also die Bewegung im Darm.
Ja, genau.
Wenn ich aber gar keine Probleme habe, das gibt's ja auch, warum lohnt sich ein Darmcheck und sich? Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung, vor allem wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp.
Um die Darmgesundheit kümmern trotzdem. Du sagst ja, das ist so.
Ja, also wichtig ist, dass man immer eine Prävention macht. Das ist ja nicht nur beim Darm so, das ist auch wenn man zum Zahnarzt geht, geht man zum Zahnarzt, um einfach nur einen Checkup zu machen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Genauso sollte es auch beim Darm sein, weil teilweise auch schwerwiegende Erkrankungen einfach übersehen werden können, sehr leicht übersehen werden können. Jetzt vom Schlimmsten ausgehend Darmkrebs zum Beispiel. Und das lässt sich mit einer Prävention oder halt mit so einem Darmcheck sehr gut, ja, eben abchecken. Und da kann man einfach dann schnell was tun, reagieren. Und so ist es halt auch bei anderen kleinen Krankheiten oder Problemen, die man dann eben mit einem Darmcheck.
Also du meinst Darmcheck, wie sieht der dann aus?
Ja, da muss man zum Arzt gehen. Also ein Darmcheck wird auf jeden Fall beim Arzt gemacht. Mhm. Da werden verschiedene Analysen gemacht. Manche machen eine Darmspiegelung. Manche schauen sich nur das Mikrobiom an über den Stuhl. Da gibt es verschiedene Marker, wie zum Beispiel die Barrierenmarker oder Entzündungsmarker, die sich da gut sehen lassen. Ja, so macht man das dann.
Genau, ja, Darmspiegelung ja erst bezahlt ab einem bestimmten Alter, aber ja, es lohnt sich sicher mal mit dem Arzt drüber zu sprechen. Du sagst, Mund macht Darm. Erklär das bitte mal.
Also unser Mund ist ja ein Teil von unserem Verdauungssystem. Unser Verdauungssystem geht ja vom Mund bis zum After. Und Mund ist quasi der Eingang vom Verdauungssystem. Und in unserem Speichel sind ja auch schon Enzyme. Also da wird quasi die Nahrung vorverdaut. Und durch gutes Kauen kann sie noch besser vorverdaut werden. Deswegen, man sagt ja auch, gut gekaut ist halb verdaut. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man sich auch um sein Mundmikrobiom kümmert, auch mit einer guten Pflege. Und dass man eben auch gesund, nährstoffreich isst, damit man eben auch dieses Mundmikrobiom damit unterstützt und nicht zerstört.
Ja, also da sind wir schon bei den praktischen Tipps. Kauen ist schon mal sehr wichtig. Viele schlingen ja leider doch noch. Oder ja, man fühlt sich natürlich auch gerade mittags, wenn man mit Kollegen essen geht, immer bemüßigt, sich zu unterhalten. Auch nicht so ideal. Man sich jetzt auch nicht um die Zeit, ne?
Ja, man sollte auf jeden Fall, wenn man isst, sehr bewusst essen. Also man sollte alle möglichen Trigger ausschalten. Man sollte sich nur aufs Essen konzentrieren und versuchen, dass man, eigentlich sollte man 30 Mal kauen. Das ist natürlich bei einer, also bei manchen Speisen möglich, bei manchen nicht. Aber man sollte viel kauen und das Essen runterschlucken, vielleicht auch während dem Kauen einfach das Besteck zur Seite legen, damit man halt wirklich auch Zeit sich nimmt und wirklich auf seine Hunger- und Sättigungsgefühl hört. Also wirklich darauf hört, ob der Körper noch was braucht, ob das nur die Lust ist oder ob man wirklich schon gesättigt ist. Mhm.
Zur Lust kommen wir später noch, weil deine Rezepte wirklich wahnsinnig toll aussehen, gerade die süßen Sachen. Du hast aber noch mehr praktische Tipps zu darmfreundlichen Lebensmitteln speziell. Was gibt es denn da?
Okay, also wenn man zu den Lebensmitteln übergeht, also zu den darmfreundlichen Lebensmitteln oder Mahlzeiten eher besser gesagt, dann sind auf jeden Fall fermentierte Overnighters auf Platz 1 bei mir. Da habe ich ja auch 8 oder 7 Rezepte in meinem Buch, die man nachmachen kann. Das sind einfach Haferflocken, die über Nacht im Käfig fermentiert werden. Dadurch gehen die Antinährstoffe verloren und es bilden sich durch die Fermentation viele lebendige Bakterien. Der Hafer wird auch viel besser verdaulich, liefert aber trotzdem viele lösliche Ballaststoffe. Ballaststoffe sind das A und O für unseren Darm. Viele sogenannte Beta-Glucane, die werden in Studien, beziehungsweise die sind bewiesen, dass sie unglaublich gesund sowohl für unsere Darmgesundheit sind, als auch für unseren Cholesterinspiegel. Also wenn jemand mit Cholesterin Probleme hat, dann sind Haferflocken wirklich ein sehr gutes Lebensmittel, was man da in seinen Speiseplan einführen kann. Es ist natürlich super sättigend, super einfach zu machen und vorzubereiten und super als Meal Prep geeignet. Und man kann es vielfältig gestalten, also mit Schokolade, Wildheidelbeeren, Kokos, je nachdem, auf was man Lust hat. Also es ist nicht so einseitig. Ja, und extrem sättigend, habe ich, glaube ich, aber schon gesagt. Deswegen, das sind meine fermentierten Overnight Oats, die würde ich natürlich jedem empfehlen. Dann Suppen, was du gesagt hast, sind extrem warm und leicht verdaulich. Alles, was warm ist, ist direkt einfach besser verdaulich oder besser für unseren Darm, weil dadurch auch diese Signale besser zu uns kommen, also diese Sättigungssignale. Ja, die Nährstoffe aus dem Gemüse, wenn wir jetzt an eine Suppe aus Gemüse denken, sind meistens viel besser aufnehmbar. Ja, und es ist natürlich, also Suppen sind extrem hydrierend, weil da viel Flüssigkeit drin ist. Ja, und ansonsten fermentierte Lebensmittel. Man nennt mich ja auf Social Media auch Fermented Mouse und findet auch in meinem Buch sehr viele fermentierte Rezepte, weil ja, die einfach quasi so ein Superfood sind und so unglaublich günstig und einfach zu machen sind. Früher hat man das ja genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen, aber da wussten diese Leute noch gar nicht, dass es unglaublich gesund ist, weil sich durch die Fermentation eben auch viele lebendige Bakterien bilden, die eben, so wie schon vorher genannt, unglaublich wichtig für unsere Darmgesundheit sind. Also wir brauchen eben diese lebendigen Bakterien, damit wir da ein gesundes Milieu haben, damit eben diese ganzen Prozesse so ablaufen können, wie sie ablaufen.
Wie schwierig ist das denn? Genau, wie würde ich, wenn ich da jetzt kompletter Laie bin, daran gehen? Was brauche ich fürs Fermentieren?
Fürs Fermentieren braucht man absolut nicht viel. Wenn man jetzt einfach nur Sauerkraut fermentiert zum Beispiel, dann braucht man einfach nur einen Weißkohl. Dann braucht man nur Salz und Zeit. Mhm. Und das war's. Und dann muss man das einfach nur aufschneiden in diese Salzlacke oder halt in Salz eintunken und einmassieren. Dann ein bisschen warten, dann wieder einmassieren, wieder warten, wieder einmassieren, damit sich diese Salzlacke bildet. Die bildet sich von selbst. Und dann gibt man das einfach nur in ein Glas, muss es luftdicht andrücken, also ganz fest. Und dann lässt man das ein paar Tage, Wochen fermentieren und dann hat man einfach ein Kraut, Sauerkraut hergestellt, was unglaublich lange haltbar ist, unglaublich günstig ist, weil man so einen Weißkohl für gefühlt 2 Euro bekommt, wenn überhaupt. Ja, und super nährend ist und super gesund ist.
Was fermentierst du noch alles?
Alles. Also ich habe alles Mögliche schon probiert, aber zum Beispiel heute werde ich fermentierte Gurken machen. Letzte Woche habe ich fermentierte Radieschen probiert zum allerersten Mal. Ich habe Rotkraut mit Birnen und Äpfeln gemacht. Ich habe Sauerkraut in Pink gemacht, mit Rotkraut gemischt. Dann habe ich mal Karotten fermentiert. Ich habe so einen Karottensalat gemacht mit Sauerkraut. Also quasi, das war ganz dünn aufgeschnitten. Man hat es als Salatbeilage nutzen können mit Karotte und Weißkohl. Dann fermentiere ich zum Beispiel auch süße Sachen, wie zum Beispiel eine Nutella.
Ach Quatsch, ja, erzähl, wie geht das dann mit den süßen Sachen?
Ja, das schmeckt dann schon ein bisschen säuerlich, muss man schon sagen, aber man kann es ja nachsüßen. Also wenn man jetzt so eine Nutella fermentiert, dann muss man quasi diese Haselnüsse mit Kakao und Kefir fermentieren lassen. Da bilden sich super viele Bläschen. Ich habe ein Rezept auf Instagram, also schaut da gerne mal vorbei. Das war eins meiner viralsten Rezepte. Und ja, dann kann man das einfach nur gut im Kühlschrank lagern. Wenn es einem zu sauer ist, dann kann man da einfach Honig drauf geben oder irgendwas zum Süßen, weil sich eben die Süße reduziert. Das ist ja auch das Verrückte am Fermentieren, dass der süße Geschmack rausgeht. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel an Kombucha denkt, Kombucha ist so ein darmfreundliches Spaßgetränk, mache ich super oft zu Hause, da gibt man ja Zucker rein. In dieses ganze Glas, in einen Liter gibt man 80 bis 100 Gramm Zucker rein und am Ende bleibt quasi fast nichts mehr übrig. Also so ein minimaler Anteil, weil einfach alles diese Bakterien verstoffwechseln und eben in diese gesunden, also entweder lebendigen Mikroorganismen umwandeln oder Enzyme oder Kohlensäure oder kurzkettige Fettsäuren, die unglaublich wichtig für unsere Darmgesundheit sind. Ja, und das ist einfach so das Coole am Fermentieren. Es ist wie so ein Chemielabor, was man einfach so in der Küche hat.
Mhm. Spannend. Wir haben gerade schon die Ballaststoffe angesprochen. Die sind sehr wichtig, aber auch nicht unbegrenzt, denn zu viel kann auch ein Overload sein. Was ist denn noch schlecht für den Darm, was ich teilweise ja gar nicht weiß oder eben womöglich denke, ach, da tue ich mir was Gutes mit und müsste eigentlich doch beachten, die Menge oder ja, vielleicht auch andere Sachen.
Also Zucker, Alkohol ist das, was mir jetzt aus dem Stegreif einfällt, ist etwas, was viele, wo viele denken so, okay, es ist ein Zuckerersatz, ist gut, wird mir nichts tun, hat keine Kalorien, aber eben Kalorien ist nicht gleich darmfreundlich oder ist nicht gleich gesund, also das darf man nicht gleichstellen. Und so Zuckeralkohole wie zum Beispiel Erythrit, Maltit, Sorbit, das sind alle die mit IT enden, die haben sehr viele, beziehungsweise die kommen direkt in den Dickdarm und werden da von den Bakterien fermentiert. Und da entstehen dann eben diese Gase. Also das ist zum Beispiel etwas, wo, wenn man zu viel davon isst, das eben zu Blähungen führen kann. Oder fermentierte Lebensmittel, wenn man zu viel von den fermentierten Lebensmitteln isst, dann können sie natürlich auch zu Blähungen führen. Aber ja, ansonsten, was unglaublich schlecht für den Darm ist oder was nicht gesunde Lebensmittel sind, damit das auch hier erwähnt wird, sind einmal auf jeden Fall hochverarbeitete Lebensmittel. Das ist sogar ein Karzinogen, also sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Da denkt man an Fastfood, Wurstwaren, also eben Lebensmittel, die unglaublich lange haltbar sind und die sehr viele Zusatzstoffe enthalten. Dann natürlich wenig Pflanzenvielfalt und gar keine Ballaststoffe. Das ist auch nicht gesund und das sollte man auch vermeiden. Also man sollte schauen, dass man zu jeder Mahlzeit einfach eine Portion Gemüse isst oder was Fermentiertes. Dann natürlich zu viel Zucker ist nicht gut. Alles, was zu viel ist, ist nicht gut. Also das ist vielleicht auch gut zu erwähnen. Egal, ob es jetzt ein Kilo Brokkoli oder ein Kilo Schokolade ist. Obwohl beides quasi gesund ist, auch Schokolade ist gesund, kann gesund sein, aber ich glaube, zu dem Thema kommen wir noch, ist ein zu viel nicht gut.
Da fällt mir gerade ein, sind dann oft gerade auch Frauen betroffen, die sich eigentlich ja oft gesünder ernähren wollen, als manche Männer es tun und wissen dann gar nicht unbedingt, dass sie ganz schön viel falsch machen?
Ja, das sind meistens die Frauen, die dann sehr viele eben diese Zuckerersätze kaufen oder wenn ich jetzt ist mir jetzt einfach eingefallen, so aus dem Stegreif, diese Proteinpulver aus Molke, aus dieser Billigmolke. Wenn man sich vorstellt, woher das kommt und wie viele Mengen man davon isst, weil einfach das Marketing sagt, so isst deine Proteine, dann kann es einem gar nicht gut gehen. Also das ist dann irgendwie so, man muss ein bisschen mehr, finde ich, selber denken und kritischer sein und nicht alles aus dem Internet sich immer rausziehen, dass es gesund ist, einfach übernehmen oder auch so zu viele Smoothies oder zu viele Säfte, sowas. Das ist ja so ein Zuckeroverload auch. Also da muss man einfach aufpassen, auch diese zu vielen Ballaststoffe, die wir angesprochen haben. Man muss überall eine Balance finden.
Ja, gesunde Ernährung ist ja, sagst du, oft einfacher als gedacht. Und sie kann auch gelingen, wenn man ein paar Tricks beachtet jetzt, neben diesen Tipps, die du gerade schon genannt hast. Zum Beispiel setzt du da total auf Meal Prep. Was könnte ich denn da mitnehmen, um mein Leben umzukrempeln?
Also mit Meal Prep kann man sich sehr viel erleichtern. Das habe ich ja damals zum Beispiel auch gemacht, als ich da in meinem Haus diese Hausmannskost jeden Tag gekocht wurde und ich dann mit meinen Sachen um die Ecke gekommen bin. Ich habe mich dann einfach einmal in 3 Tagen in die Küche gestellt, habe vorgegessen, habe mir das Frühstück gemacht, Mittagessen, irgendwas Süßes und das hatte ich dann für die 3 Tage parat. Und so macht man Meal Prep, so erleichtert man sich ja auch für die Arbeit, für die Uni, für den Schulalltag, den Kindern. Wenn man vorkocht, wenn man eine Suppe kocht, dann einfach einen fetten Bottich.
Ja, also hier, wir reden nicht von belegten Broten, die man vorbereitet, nein, sondern eben schon richtige Mahlzeiten, die man dann in so Gefäßen auch aufhebt und mitnimmt.
Genau. Genau, das kann man super easy machen und es erleichtert einem so viel Stress, so viele Gedanken in der Arbeit, einfach auch so viel. Ja, so viele Entscheidungen im Endeffekt, weil man weiß ja nicht, was man sich dann im Supermarkt holen soll oder in der Kantine holen soll, was auch immer. Und ansonsten, außer Meal Prep, wäre auch auf jeden Fall noch mein Tipp, Tiefkühlgemüse nutzen. Ich finde, das dringt viel zu sehr in den Hintergrund. Das wissen sehr wenige Leute. Sehr viele denken, man muss immer nur frisch kochen, aber teilweise sind die Tiefkühl-Lebensmittel, Früchte und Gemüse einfach auch reicher an Nährstoffen, dadurch, dass sie diese Lager- und Lieferketten nicht mitmachen mussten und sie frisch geerntet wurden. Das heißt, Obst und Gemüse ohne Zusatzstoffe, also ohne Öle, ohne Salz, ohne Zucker, ohne was auch immer man da alles findet, findet man super günstig, immer im Tiefkühlabteil, in jedem Supermarkt. Und am besten, also wenn ihr das könnt und wenn sich das finanziell ausgeht, würde ich euch raten, einfach auf Bio zu setzen, weil diese Lebensmittel dann meistens auch nicht so pestizidbelastet sind. Aber ansonsten reicht auch ganz normales Tiefkühlobst und Gemüse. Also das wäre das eine, das einfach zu jeder Mahlzeit hinzufügen. Ist auch super einfach zuzubereiten, man muss nichts schneiden, es geht schnell, schmeckt super gut. Dann Hülsenfrüchte. Immer da haben, immer zu Hause haben. Am besten die im Glas, damit man sie nicht vorkochen muss. Wenn man sie nicht gut verträgt, dann einfach die getrockneten kaufen. Gut davor einweichen, lange, lange kochen. Und am besten dann noch in Kombination mit Kräutern essen, weil sich dann die Verträglichkeit auch nochmal verbessert. Dann wäre mein Tipp auch nochmal Pflanzenvielfalt überall reinzubringen. Also jetzt zum Beispiel zum Frühstück statt nur Himbeeren einfach mal zu einer Beerenmischung greifen, weil man dadurch einfach direkt viel mehr Pflanzen rein integriert. Oder an einem Montag Himbeeren essen, an einem Dienstag Wildheidelbeeren und an einem Mittwoch vielleicht ein anderes Obst. Also da einfach so diese Vielfältigkeit reinbringen. Dasselbe gilt auch für Nüsse. Also direkt mal zu Hause so eine Nuss-Samen-Kerne-Mischung machen in ein Glas. Und das kann man über jedes, über einen Salat streuen, über Müsli streuen, was auch immer, weil man dadurch einfach viel mehr Pflanzenvielfalt reinbekommt. Oder auch bei, wenn man jetzt Porridge gerne isst, dann statt Haferflocken einfach mal Buchweizenflocken nehmen oder Emmerflocken. Also da auch, oder die zusammenmischen, da wieder diese Vielfältigkeit reinbringen. Und was ich auch schon im Podcast gesagt habe, zu jeder Mahlzeit eine Handvoll Gemüse. Das kann auch in Form von, ein guter Tipp von mir, Sprossen sein. Kennen auch sehr wenige Leute. Hat man jetzt öfters in meiner Instagram-Story gesehen, also schaut da gerne vorbei. Und da muss man einfach nur in einem Glas, also Samen von Sprossen einlegen und dann einfach nur zweimal täglich durchspülen und dann wachsen da einfach so Sprossen raus, die so krasse Nährstoffpakete sind. Also die enthalten 2 bis 5 Mal mehr Nährstoffe als das ausgewachsene Gemüse, was richtig, richtig krass ist und eben auch viele Ballaststoffe. Also das wäre ein Tipp, ein guter Tipp.
Da war jetzt schon viel dabei, wow.
Ja.
Du hast in deinem Buch auch eine 30-Tage-Darmaufbau-Challenge entworfen. Wie geht die?
Ich habe die tatsächlich nicht nur in meinem Buch, sondern ich habe auch so ein Programm gestartet, also wo die Leute das nicht alleine machen müssen, sondern auch mit mir gemeinsam. Mhm. Dazu findet man auch mehr auf meinem Instagram, falls das jemand interessiert. Aber da geht es quasi darum, sich diese darmfreundlichen Routinen anzueignen. Es geht nicht nur um Ernährung, sondern auch, also es geht viel um Ernährung. Man lernt, wie man richtig einkauft. Man lernt, wie man, was man zu Hause haben soll, wie man sich selber eine darmgesunde Mahlzeit zusammenstellt. Und man macht das natürlich auch, indem man Step by Step seinen Darm aufbaut. Und das macht man nicht, indem man 3-mal täglich große Rohkostsalate ist, sondern das alles Step by Step und langsam angeht. Also man fängt dann, ich habe da so Phasen, Phase 1, Phase 2 und Phase 3. In der ersten Phase gibt's einfach ein paar Lebensmittel, die man nicht essen soll und ein paar Lebensmittel, die man essen soll. Man nennt es auch Challenge, also es ist auch eine Challenge. In der Phase 2 geht's dann darum, mehrere Lebensmittel einfach für sich selber auszutesten, weil jeder Körper unglaublich individuell ist. Also das, was ich vertrage, muss jemand anders nicht vertragen. Und deswegen muss man auch in der Challenge das dann für sich selber austesten, am besten mithilfe von einem Ernährungstagebuch, wo man das runterschreibt. Ich weiß, das ist lästig, aber es ist eine große, große Hilfe. Und in der Phase 3 geht es dann darum, auch diese schwer verdaulichen Sachen einzuführen, wie auch zum Beispiel Fermente oder viele Ballaststoffe, viel Rohkost, sodass man einfach am Ende der Challenge an dem Punkt ist, dass man darmfreundlich für sich persönlich essen kann und dass man so eine Balance für sich herausfindet, wie viel von welchem Lebensmittel kann ich oder ist gut für mich und für meinen Darm, so dass ich einfach keinen Blähbauch habe. Und gleichzeitig geht es eben auch darum, die Schlafhygiene zu lernen, die Bewegungshygiene zu lernen, wenn man das so sagen darf. Also diese Bewegungsroutinen, damit man nicht zu viel Sport macht, weil auch sehr viele Mädels, weil wir darüber gesprochen haben, unglaublich viel Stress haben, sich selber Stress machen, weil sie so vielen Sachen gerecht werden müssen. Wir ständig am Handy sitzen und von irgendwelchen Bildschirmen bombardiert werden. Das ist schon Stress genug. Und dann gehen sie noch in irgend so ein HIIT-Training oder stehen in der Früh auf, essen nichts, gehen 10 Kilometer laufen und wundern sich dann, dass sie halt einen Blähbauch haben. Wie auch, wenn der Körper in Stressphasen was anderes priorisiert als die Verdauung. Man muss runterkommen, der Körper was verdauen kann.
Interessant, ja. Also es hängt wirklich alles zusammen.
Ja, es hängen so unglaublich viele Sachen zusammen. Und das versuche ich halt mit der Challenge, den Leuten quasi so ein bisschen beizubringen, denen die so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und denen zu helfen.
Ja. Auf deiner Insta-Seite gibt es ja eben diese sehr leckeren Rezepte, vor allem auch mit viel mit Schokolade. Das hat mich jetzt gleich so angesprungen. Wie viel Süßes isst du noch und tut das überhaupt dem Mikrobiom gut? Kannst du uns da beruhigen?
Ich kann euch da beruhigen. Ich esse, was heißt viel Süßes, aber ich esse jeden Tag Süßes. Ich esse, ich würde mal sagen, nach jeder herzhaften Mahlzeit brauche ich so einen kleinen Snack. Und entweder ist es so ein darmfreundlicher Riegel oder so ein darmfreundlicher Keks, den ich mir von meinen Dinkeldörte-Shops hier kaufe. Oder ich mache mir meine Sachen eben selber zu Hause. Kuchen oder so Riegel oder ich weiß nicht, vieles Verschiedenes. Also wenn man auf meinem Insta schaut, ja, wenn man auf meiner Instagram-Seite schaut, dann sieht man's. Und wir haben vorhin, also vor dem Podcast schon darüber gesprochen, nur weil das gesund ist, heißt das nicht, dass ich Mengen davon essen sollte. Also hier sind wir auch wieder beim Thema, Kalorien ist nicht gleich Gesundheit. Also man sollte hier eben auf eine gesunde Beziehung zu Mengen an Lebensmitteln schauen. Und ich gönne mir halt lieber ein Stück von einem gesunden Kuchen als ein Stück von einem ungesunden Kuchen, weil ich einfach weiß, dass dieser gesunde Kuchen meinen Körper mit Nährstoffen versorgt und mir Energie gibt, im positiven Sinne mich nicht nach 30 Minuten hungrig lässt, weil eben mein Blutzuckerspiegel wieder in die Höhe schießt. Und ich verwende immer mal wieder so Lebensmittel wie zum Beispiel eine gute dunkle Schokolade, die eigentlich voller Polyphenole ist. Polyphenole sind Antioxidantien, die unsere Zellen schützen und die auch unsere Darmbakterien füttern, also gut für unsere Darmgesundheit sind. Da muss man dann natürlich schauen, ob man jetzt einen guten Rohkakao und eine dunkle Schokolade nimmt oder halt einen gezuckerten Kakao und eine gezuckerte, vollgepumpte Schokolade mit Zusatzstoffen. Also da muss man dann schon drauf achten. Mhm. Also da geht es um diese Nuancen. Aber ja, man kann super easy auch nährstoffreich snacken und süß essen. Ja.
Was ist dann da Gesünderes drin? Also eben kein Industriezucker, mehr Nüsse, Süßung durch Früchte. Wie machst du das?
Ja, Süßung durch Früchte meistens. Ich benutze keinen Industriezucker. Ich habe den Industriezucker zu Hause nur für meinen Kombucha, den ich vorhin auch erwähnt habe, zum Fermentieren. Aber ja, ich benutze kaum Industriezucker. Und wenn ich Zucker benutze, dann benutze ich zum Beispiel Dattelzucker oder Kokosblütenzucker, was jetzt nicht unbedingt viel besser ist oder viel gesünder ist. Aber mir gibt's trotzdem ein besseres Gefühl, um ehrlich zu sein. Und ich verwende immer sehr wenig davon. Also ich verwende normalerweise, benutzt man ja einen Kuchen, keine Ahnung, 100, 200 Gramm. Ich habe letztens mit meiner Mama einen Kuchen gebacken. Sie hat 200 Gramm Zucker reingemacht. 200 Gramm, das ist so viel. Das habe ich noch nie benutzt. Ich benutze dann so 1-2 Esslöffel Honig oder so, was vielleicht auf 30, 40, 50 Gramm kommt. Also es ist wirklich eine geringe Menge. Und wenn man dann ein Stück davon isst, dann ist es ja quasi in Summe noch weniger. Dann benutze ich meistens, also ich versuche Hafermehl zu nehmen, was eben voll an, also reich an Ballaststoffen ist, reich an diesem Beta-Glucan, was wir vorhin angesprochen haben. Das ist ein Ballaststoff, reich an Nährstoffen, ist viel sättigender. Oder Buchweizenmehl ist zum Beispiel glutenfrei. Bei all dem Gluten, was wir essen, Gluten ist nicht schlecht, auch wenn man es gut verträgt, ist es nicht schlecht, aber es schadet nicht, mal auch was anderes zu nehmen als ein Gluten, also ein Mehl mit Gluten. Dann versuche ich, ganz viel Pflanzenvielfalt dran zu bekommen. Also dann mache ich einmal Riegel mit Kokos zum Beispiel und Himbeeren und Chiasamen und Flohsamenschalen, was meine Darmgesundheit total unterstützt. Und ein anderes Mal mache ich dann vielleicht irgendwas mit Haselnüssen und Schokolade und Cashews. Ich weiß nicht. Also man kann sich super viel rumspielen und es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Und man kann super einfach gesunde Süßigkeiten selber herstellen.
Also total motivierend, das so zu hören. Und wenn man sich die Fotos anschaut, noch motivierender. Gibt es denn zum Abschluss etwas, was du wirklich gar nicht mehr isst?
Ja, das ist Frittiertes. Also ich muss sagen, auch so, ich weiß nicht, ob das so eine Kopfsache ist, ob sich das im Laufe der Zeit einfach so entwickelt hat auch. Aber zum Beispiel Pommes, ich habe es jetzt auch öfters probiert, aber mir schmeckt das einfach nicht. Also ich mag diesen extrem fettigen Geschmack im Mund einfach nicht. Und das schmeckt man eben auch bei sehr vielen anderen frittierten Lebensmitteln, egal ob es jetzt in Kokosöl frittiert ist oder nicht. Ich mag das einfach nicht. Deswegen, das ist etwas, was ich nicht esse. Und dann habe ich mir, also wäre, glaube ich, ganz nett zu sagen, ich bin auch kein Mensch, der gar nichts Süßes mehr isst. Also ich esse keine Industriesüßigkeiten im Supermarkt, das spricht mich auch gar nicht an, aber zum Beispiel so leckere Bäckereien, vor allem in Wien bei Öffal, Shoutout an diese Bäckerei, das ist unglaublich lecker und sowas, da nehme ich mir einfach gerne auch mal ein Stück. Oder wenn ich meine Oma zufriedenstellen möchte oder meine Mama, so dass ich mir einfach ein Stück Kuchen nehme, das ist schon etwas, wo ich einfach nicht Nein sage, auch wenn es meinem Darm nicht gut tut. Aber da geht's mehr auch um diese soziale Komponente und auch manchmal um die Seele zu befriedigen. Deswegen, genau. Ich bin bei mir hält sich's ja auch in Waage.
Ja. So. Aber das ist eben auch total wichtig, ne? Das, ja, die Seele und das Miteinander. Danke, dass du da warst, Maria. Das sind ganz viele tolle Tipps, die man, glaube ich, echt leicht umsetzen kann. Und ja, ich hoffe, den Hörern, Hörerinnen geht's auch so. Vielleicht schaut ihr mal ins Buch rein und lasst euch genauso inspirieren wie ich. Danke dir.
Dankeschön, danke. Schönen Tag euch.
Und wer noch nicht hat, abonniert uns für alle weiteren spannenden Gespräche.